Ja, seit 35 Jahren bin ich also mit Pakistan und Afghanistan verbunden und unzählige Male hingeflogen. Und dennoch war der letzte Besuch wieder eine neue Erfahrung für mich und ich möchte euch mitnehmen auf diese Hinreise. Denn es heißt ja, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Normalerweise läuft bei der Zwischenlandung in Dubai eigentlich alles glatt. Dieser trockene Wüstenstaat ist bestens organisiert und legt beim Flugverkehr immer Wert auf Pünktlichkeit. Nur diesmal regnete es in Strömen. Und das brachte alles durcheinander. Teile Dubais und auch das Rollfeld, das standen zeitweise unter Wasser. Mein Flieger musste eine Stunde lang über der Stadt kreisen, bevor er überhaupt landen durfte. Würde ich den Anschlussflug noch erreichen? Das wollte ich zusammen mit meinem Freund und Mitarbeiter, der aus London anreiste, denn wir wollten weiter nach Karachi. Und beim Ausstieg stand schon jemand da mit dieser Flugnummer und ich dachte, ah gut, die warten auf uns. Und bin losgerannt. Sicherheitskontrolle, Rennen, Verbindungszug, Rennen bis zum Gate. Menschenleer, Flieger weg, vor 10 Minuten geschlossen. Und später kam dann eine Nachricht vom Kollegen, der in diesem Flieger saß. Wir sitzen hier auf dem Rollfeld und wissen nicht, wann wir starten können. Hätte also noch gereicht. Das war am frühen Morgen. Am Abend dann wieder verspäteter Weiterflug nach Karachi, Ankunft um Mitternacht. Voller Dankbarkeit, jetzt endlich da zu sein, zeige ich mein im Februar ausgestelltes One-Year Multiple Entry Visum am Einreiseschalter. Der Beamte sieht es sich lange an, holt noch jemanden dazu, dann noch einen dritten und schließlich eröffnet er mir, dass das Visum ungültig sei. Lange Diskussion, warum und weshalb. Er sagt, ein Ausweg aus der Rücksendung, denn Sie müssen sonst zurück, wäre, wenn Sie jetzt gleich ein Online-Visum on Arrival beantragen. Das kann man, diese neue Einrichtung, dass man bei Ankunft ein Visum beantragen kann. Ich dachte, das mache ich. Und habe dann nach einigen Hürden der Anmeldung im Internet den letzten Knopf gedrückt zur Bezahlung. Und dann kam die Nachricht, es ist ein Fehler im System. Und der Beamte sagte, sorry Herr, dann müssen Sie zurückfliegen. Und dann gesagt, in die Transit Lounge. Dort kommen die Emirates-Leute und sagen mir, ach, unser Flug, der ist erst so gegen Mittag. Versuchen Sie es weiterhin. Denn da ist noch Zeit. Versuch die ganze Nacht durch, komm nicht mehr rein, schlaf von 5 bis 6 mal auf den Stühlen und danach bietet mir jemand sein Smartphone-Hotspot an und sieh da, ich komme rein ins Internet und sehe, die Bezahlung ging durch. Emirates nimmt mich zurück zum Einreiseschalter, zum Ankunftsschalter, die gucken sich noch mal eine halbe Stunde lang das an und dann darf ich rein. Dann kommt eine Taxi-Irrfahrt zur Gemeinde, weil der sich nicht genau auskannte. Dort fanden die Meetings statt. Ich komme an, da haben sie gerade das Frühstück beendet. Ich trinke schnell eine Tasse Tee und nehme einen Bissen und halte dann die Andacht, die ich für diesen Tag vorbereitet hatte, über Jakobus 1, 2 bis 7. Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ja, Anbetung hatte in dieser Nacht, muss ich sagen, keine Rolle gespielt. Aber ich möchte sie heute in Zeiten der Schwierigkeiten, des Drucks, ja der Befolgung, der Verfolgung ansiedeln und betrachten. In solchen Zeiten ist unser natürlicher Reflex ja Bitten und Flehen. Und das ist völlig gerechtfertigt und ist auch biblisch. Sorgt euch um nichts, sondern lasst in jeder Lage eure Anliegen durch Gebet und Flehen verbunden mit Danksagung vor Gott kund werden, sagt Paulus im Philipperbrief. Hier taucht es also schon auf. Wir sollen unsere Bitten mit Danksagung verbinden. Und Danken drückt eine andere Herzenshaltung aus oder bewirkt sie. Danken ist eine positive Einstellung. Sie sieht weg von der Not, anerkennt Gott als den Allmächtigen, der uns aus jeder Not herausführen oder durch sie hindurchführen kann. Und mit dankbarem Herzen lebt sie es einfach leichter. Und wenn schon Gott Danken solche Auswirkungen hat, welche hat dann erst Anbetung, bei der wir uns ganz und nur auf Gott konzentrieren? All unsere Probleme bleiben außen vor, schrumpfen in ihrer Größe und verlieren ihren so bedrückenden Einfluss oft auf unsere Seele. Gott, der Ewige, erfüllt uns dann und nicht die Sorgen des Alltags. Was Gott in Jesus für uns getan hat, das sprengt ja alle Dimensionen unseres Verständnisses. Nirgendwo sonst finden wir solch bedingungslose Liebe und Annahme, die ihn zum Kommen auf die Erde und zum Tod am Kreuz geführt hat. Und das ist wohl auch der Grund, warum Menschen Verfolgung um Jesu Willen nicht nur ertragen, sondern oft auch freudig erdulden, sogar bis zur Hingabe ihres Lebens. Vielleicht steigt mit Verfolgung auch das Begreifen dieser Dimension der Liebe Gottes. Ist jedenfalls beeindruckend, mit welcher Bereitschaft oft das Leiden angenommen wird. In Pakistan, wir haben es gerade schon erwähnt, stehen die Christen und auch die Muslime eigentlich immer mit einem Fuß im Gefängnis, vor allem wegen des Blasphemiegesetzes. Selbst ein aus der Luft gegriffener Vorwurf, den Koran geschändet oder den Propheten beleidigt zu haben, kann zu jahrelanger Haft führen, auch zu Todesurteilen. Gerade in den letzten Tagen erhielt ich eine Serie von Bildern, wo eine einfache Schuhfabrik in Brand gesetzt wurde und der Besitzer total misshandelt wurde, weil ihm so etwas vorgeworfen wurde. Ein ganzer Mob, die ganze Straße voll, hat sich darauf gestürzt. Und Menschen aus der Mehrheitsbevölkerung zu Jesus zu führen, ist ein hochriskantes Unternehmen. Auch deswegen, denke ich, ist sie über Jahrzehnte hinweg nicht erfolgt. Und dass Verfolgung daher ein natürliches Denken im Denken, ein Element im Denken derer ist, die sich entsprechend engagieren, das wurde mir beim letzten Mal bei diesem Training im April in Pakistan krass bewusst. Es findet immer wieder Lobpreis statt, manchmal auch aus der Konserve, wie wir das hier bei uns sagen. Und da wurde einmal zu dem folgenden Video gesungen. Ich werde nur einen kurzen Ausschnitt zeigen, davor aber eine ungefähre Übersetzung des Urdu-Textes dazu. Da heißt etwa, es ist unsere Pflicht, die frohe Botschaft in der Welt zu verbreiten. Wir fürchten nicht die Verfolgung. Wir sind bereit, um Jesu Willen zu sterben. Wir tragen Kreuze auf den Schultern und Evangelien in unseren Händen. Wir werden der Welt sagen, dass Jesus der einzige Erlöser ist. Sein Name ist der schönste Name. Der Teufel zittert im Angesicht unserer Leidenschaft. Wir sind bereit zu sterben. Und dazu dieses Lobpreislied. Ich war total schockiert und verwirrt, wie man zu diesen Bildern lobpreisen und anbeten kann. Aber Verfolgung war ja tatsächlich schon im ersten Jahrhundert Realität. Im Lexikon der Antike steht, nach ihrer gemeinsinnigen Christenverhaftung wurden sie unter anderem als Spektakel wilden Tieren im Amphitheater ausgesetzt und mussten um ihr Leben kämpfen. Und es gibt einen Bericht des zeitgenössischen römischen Historikers Tacitus, der nach einem Brand Roms unter Kaiser Nero im Jahr 64 das Schicksal der beschuldigten Christen so beschreibt. Die Todgeweihten benutzte man zum Schauspiel. Man steckte sie in Tierfelle und ließ sie von Hunden zerfleischen. Man schlug sie ans Kreuz oder zündete sie an und ließ sie nach Einbruch der Dunkelheit als Fackeln brennen. Brutale Verfolgung gibt es auf andere Weise immer noch. Ich erinnere nur an die öffentlich gewordene Erschießung von 20 Ägyptischen und einem Christen aus einem anderen afrikanischen Land durch den IS in Libyen vor wenigen Jahren. Sie sprachen den Namen Jesus, als sie getötet wurden. Tausende andere leiden auf unterschiedlichste Weisen. Open Doors veröffentlicht jedes Jahr eine gründlich recherchierte World Watch List. Und in diesem Jahr beziffern sie die Zahl der Christen, die unter hohem Verfolgungsdruck oder Diskriminierung leiden, auf 365 Millionen. Bestimmt beten viele von ihnen auch unter diesen Umständen und lobpreisen Gott. Im Kapitel 7 der Offenbarung wird beschrieben, wie eine große Schar aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen um den Thron und vor dem Lamm steht, angetan mit weißen Kleidern. Hier ein Bild, wie sich das ein Künstler vorgestellt hat. Einer der Ältesten dort erklärt Johannes, der die Vision hat, diese kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider reingewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Das wird am Ende der Tage sein. Zu einer Zeit auch, über die auch Paulus an die Philipper schreibt, darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel, auf Erden und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zu Ehre Gottes des Vaters. Was für ein Bild der Anbetung aller Kreatur. Jedes lebende Wesen bekennt Jesus als den Herrn und beugt sich vor ihm. Die Wesen im Himmel und unter der Erde können wir nicht beeinflussen. Aber die auf Erden schon. Und das ist Aufdruck der Gemeinde. Zu verkündigen, die Unerreichten zu erreichen. Nun denkt sich vielleicht manche, Toni, du sollst heute über Anbetung predigen, nicht über Mission. Richtig? Tue ich auch. Der amerikanische Pastor und Autor John Piper eröffnet sein Buch Let the Nations Be Glad, also wörtlich, lass die Nationen sich freuen, mit folgender Aussage. Missions is not the ultimate goal of the church. Worship is. Mission exists because worship doesn't. Mission is a temporary necessity, but worship abides forever. Also Mission ist nicht das Endziel der Gemeinde, Anbetung ist es. Mission gibt es, weil an vielen Orten noch keine Anbetung stattfindet. Mission ist eine zeitlich begrenzte Notwendigkeit, Anbetung wird es für immer geben. Das ist doch eine wunderbare Vision, wenn wir Teil weltweiter Anbetung werden. Sie wird alles übertreffen, was wir bisher so an Einheit und Ökumene erlebt haben. Alle Welt wird Jesus anbeten. Halleluja. Und das begleitende Bild ist das von allen Menschen auf ihren Knien in Verehrung und Anbetung von Jesus. Das wird der Endzustand sein, wenn alle Welt mit dem Evangelium erreicht ist. Es wäre aber zu kurz gegriffen, wenn wir Anbetung nur als Kniefall und Worte der Verherrlichung vor Jesus verstehen würden. Anbetung im Hier und Jetzt betrifft unser ganzes Sein. William Temple, Erzbischof von Canterbury im Zweiten Weltkrieg, definierte es so: Anbetung bedeutet, das Gewissen durch die Heiligkeit Gottes zu beleben, den Verstand mit der Wahrheit Gottes zu nähren, die Vorstellungskraft durch die Schönheit Gottes zu reinigen, das Herz für die Liebe Gottes zu öffnen und den Willen dem Ziel Gottes zu widmen. Und wenn wir in diesen Monaten also Anbetung nicht nur zum Thema haben, sondern es üben wollen, so ist das viel mehr als Lieder singen und in Worten anbeten. Es ist ein Hingeben unseres ganzen Lebens und eigentlich durchdrängt werden vom Geist Gottes auf allen Ebenen des Herzens, der Seele und des Verstands. In diesem Zustand kann einem auch Verfolgung eigentlich nichts mehr anhaben. Und wir wünschen uns, dass doch die ganze Welt in diesem Zustand wäre. Dazu muss aber erst der Missionsauftrag Jesu erfüllt werden. Und Anbetung ist das wirklich das letztlich endgültige Ziel der Gemeinde, das auch in Ewigkeit bleibt. Lasst uns doch Gott in diesem Sinne loben und ihn anbeten.